Wir können uns jetzt gern weiter unterhalten, aber ich möchte gern wissen, was Sie interessiert hat. Ich möchte gern wissen, mit was für Fragen Sie gekommen sind. Deshalb halte ich jetzt die Luft an. Es gibt über Jerusalem noch viel. Ja, wenn Sie mir die richtigen Fragen stellen, dann werde ich wahrscheinlich immer gleich wieder anfangen zu predigen. Aber ich möchte schon etwas wissen, in welche Richtung das geht. Ich sage Ihnen vielleicht noch eine Sache, und zwar möchte ich Ihnen ein Angebot machen. Wenn Sie mit mir in Verbindung bleiben wollen und einige sind gekommen, vermutlich, weil sie eine E-Mail von mir bekommen haben, dann dürfen Sie mir Ihre E-Mail-Adresse lassen. Ich würde die Liste gern durchlaufen lassen. Da bitte ich Sie um Ihren Namen, Ihre Postleitzahl und die E-Mail-Adresse. Aber bitte schreiben Sie es so, dass ich es lesen kann. Sie können das ganz schnell abbestellen. Ich habe keine Lust, irgendjemandem auf die Nerven zu gehen. Sondern mir geht es darum, dass wir miteinander zu einer guten Meinung, zu einer guten Einstellung kommen. Du bist ein Schatz, das ist klasse. Also auch, dass das jetzt für die Diskussion klar wird, mich bewegt es, warum das so irrational ist. Sie dürfen ganz anderer Meinung sein. Ja? Jetzt machen wir es so, vielleicht fängt er da drüben an. Wolfgang, darf ich dir das geben? Und dass du es dann erst den Leuten da drüben gibst und dann hier durchlaufen lässt. Vielleicht lassen Sie es hier in der Mitte nach hinten laufen, dann hinten rüber und dann von hinten wieder nach vorne. So.
Sammeln wir ein paar Fragen?
Jetzt sammeln wir eine nach dem anderen.
Ich habe gesagt, ich mache den Buhmann. Es ist ja immer die Gefahr, ich weiß auch was, ja, und dann fängt man an zu diskutieren. Ja, und man sagt so, wir sind 200 Leute und 0,5% diskutiert mit dem Referenten und die 99,5% sagen, ach. Deshalb Fragen. Ich werde die Fragen moderieren und dann kann jeder, der eine Frage hat, die Fragen stellen und danach ist Johannes Gerloff zur Verfügung, da kann man immer noch diskutieren und kann immer noch weitermachen. Die Fragen laut und kurz, man kann nämlich in eine Frage auch eine ganze Botschaft stecken. Deswegen sage ich, ich bin böse, ich werde unterbrechen. Bitteschön.
Also wirklich nur eine Frage. Was du über
Mickey laut.
Was du über die Trump-Sache erklärt hast, ist klar und sehr, sehr verständlich. Meine Frage ist, also in einer gewissen Weise sprichst du hier zum falschen Publikum, weil die Leute zu viel wissen. Aber die meisten Leute wissen einfach nichts, und zwar, weil es nicht berichtet wird. Also ich selbst zum Beispiel habe erst übers Internet die Trump-Rede gelesen und war ganz erstaunt, wie vernünftig die ist. Und meine Frage ist jetzt bezüglich der Medien. Steckt da was Sinisteres dahinter? Ist nicht das Antisemitismus oder was ist die Erklärung dafür, dass es so ist, wie es ist?
Wiederholst du die Frage kurz?
Die Frage war, was dahinter steckt, dass die Trump-Rede so negativ, so emotional negativ.
Ja, es werden ganz viele Sachen nicht berichtet. Zum Beispiel In den letzten paar Wochen sind ein paar Terror-Tunnels gestellt worden. Gibt es hier?
Also ich kann dir sagen, was zunächst mal, ich sage dir das aus Sicht des Journalisten, der vor Ort ist. Zunächst mal, ihr wisst ja, wie ein Sternkorrespondent oder ein Sternreporter sich umbringt. Er stürzt sich vom Stapel seiner nicht veröffentlichten Manuskripte. Ja, heute ist das alles im Computer. Ich weiß von unseren Teams, von den Öffentlich-Rechtlichen, dass die, mir hat kürzlich ein Korrespondent gesagt, wir produzieren pro Woche 26 Beiträge, davon wird vielleicht einer gesendet. Also das ist eine Sache, da geschieht eine Auswahl, die geschieht aber nicht bei uns. Und ich weiß von Redakteuren hier, dass man sich fragt, was interessiert die Leute. Ob das stimmt oder nicht, weiß ich nicht. Was jetzt die Trump-Sache betrifft, da war manches Vernünftige drin. Ich war nicht so begeistert in meiner Analyse von dieser Trump-Rede. Er hat was gesagt, ich habe mich gefragt, ob der Mike Pence und was dahinter steht, also ein evangelikales Klientel, ihn dazu gezwungen hat. Es war eine sehr, sehr halbherzige Erklärung. Und er hat im Gegensatz zu seinen Vorgängern Obama und Clinton, die beide, wenn sie von Jerusalem als der Hauptstadt Israels gesprochen haben, vom unteilbaren Jerusalem gesprochen, hat Trump nicht gemacht. Trump hat im gleichen Atemzug von der Zwei-Staaten-Lösung gesprochen, was er vorher nie gemacht hat. Und wenn ich die Rede durchgucke, da gibt es so viele Schlaglöcher. dass sie eigentlich sämtliche Charakteristika all der unseligen internationalen Verlautbarungen in puncto Nahost trägt, wo man sich das so und so auslegen kann. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was die Riesenaufregung um das Ding war, denn er hat eigentlich nur anerkannt, was sein Kongress schon 1995 ihm vorgeschrieben hat. Und dann hat er gleichzeitig das gemacht, was alle seine Vorgänger gemacht haben, nämlich die Aussetzung dieses Gesetzes, seines Kongresses, nochmal für ein halbes Jahr ausgesetzt. Und was er in einem halben Jahr machen wird, warten wir es ab. Also, der Herr Trump hat so viele Sachen gesagt, die... Naja, ich sage jetzt mal, am Rande des Wahrhaftigen sind, oder schlimmer, dass ich, er hat gewusst, es funktioniert in bestimmten Kreisen. Die Russen haben ein halbes Jahr vorher genau dasselbe gemacht. Sehr viel eindeutiger. Und es hat sich niemand drüber aufgeregt. Da ist die Frage, warum da nicht? Also es gibt noch viele Sachen an Einzelheiten, die Irrationalität da unterstreichen.
Bitte schön.
Wie viele Araber oder Juden kommen zu Jesus Christus in dieses Zeitraum, wo so viel Unruhe ist?
Die Frage verstanden, ja, wie viele Juden oder Araber zum christlichen Glauben übergetreten sind, ja, in dieser Zeit der Unruhen. Ja?
Das finde ich gemein, wenn man mir Fragen stellt, die ich nicht zu beantworten weiß. Ich weiß es schlicht und einfach nicht und ich wüsste auch nicht, wie ich das jetzt rausfinden sollte.
Eine weitere Frage. Ganz hinten, bitteschön.
Was mich sehr interessieren würde, Sie haben gesagt, dass wir als Christen eine traurige Tradition der Judenfreundschaft haben, sozusagen. Jetzt nehme ich es aber so wahr, dass sehr viele Christen in meinem Umfeld große Judenfreunde sind und Israelfreunde nach Israel reisen und ja, da ganz anders stehen. Wie ist denn da die Wahrnehmung auf jüdischer Seite? Also nicht messianische Juden, sondern vielleicht orthodoxe Juden.
Also wenn das tatsächlich so viele Christen sind, ich vertrete jetzt mal die jüdische Seite, normale, säkulare oder orthodoxe Juden in Israel, wenn das tatsächlich so viele sind, wie Sie jetzt sagen, dann ist doch die große Frage, warum nicht jetzt beim Herrn Trump, sondern zum Beispiel 1980, oder schon 1949, als Jerusalem zur Hauptstadt Israels erklärt wurde, warum es nicht wenigstens eine Diskussion in Deutschland darüber gab. Die Stellung der Kirchen, alles, was man von den Kirchen hört, geht nicht in die Richtung, die Souveränität Israels, zum Beispiel im Blick auf seine Hauptstadt, anzuerkennen. Von daher muss ich eher ausgehen, dass als Beobachter aus Israel, muss ich eher annehmen, dass die Christen hierzulande anders denken.
Bitte schön, in der Mitte. Ja.
Mich würde wieder interessieren, was sagt Gott über Jerusalem? Eine kurze Zusammenfassung, Bibelstellen oder Zukunftsfest?
Johannes, die Frage war, also... Die Frage war, was sagt Gott über Jerusalem, Bibelstellen über die Zukunft, über den Stand? Ja, das ist eine große Frage. Johannes.
Das ist mein Problem in Bayern. Ihr wollt immer kurze Antworten.
Das habe ich jetzt nicht gesagt, sondern nur eine große Frage.
Ja, aber sie hat es gesagt, sie ist auch in Bayern. Wir sind doch hier, oder?
Ja, ja.
Ja, ja. Du kennst mich schon gut genug, okay.
Ja, ja.
Die Bibel sagt, dass Gott diese Stadt erwählt hat, dass es sein Fußschemel ist, dass es der Ort ist, spätestens seit dem König David, der erwählt ist als Anbetungsstätte. Seit dem Salomo soll man in diese Richtung beten. Salomo hat es gesagt. Gott hat sich damals bei der Einweihung des Tempels, wenn wir den Text dort ernst nehmen, hat er sich zu diesem Tempelbau bekannt. Die Heiligkeit oder die Herrlichkeit Gottes ist in diesen Tempel eingezogen. Jerusalem ist der, ich sage jetzt mal Angelpunkt, ich versuche es mit unseren heutigen Worten zu sagen, Sie wollten es kurz, der Angelpunkt, wo Gott seine Heilsgeschichte in einer gewissen Weise festmacht, festankert an dieser Erde. Und wenn wir in die Zukunft hineinsehen, ich habe Ihnen einen Text vorgelesen, ja, dann ist es ein Streitpunkt, ein irrationaler Streitpunkt aus weltlicher Sicht gesehen, ein Angelpunkt. Und wenn wir das ernst nehmen, was Jesus gesagt hat, oder auch was der Zacharias sagt, dann kommt Jesus dorthin, der Messias, dorthin zurück. Oder wenn Juden würden sagen, er kommt zum ersten Mal dorthin, das sehen wir dann. Ja. Es gibt da jetzt sehr viel, also kurz ist ganz schwierig, weil diese Stadt ist faszinierend und da gibt's von der Bibel her, denke ich, auch noch sehr, sehr viel zu entdecken. Sie hat eine bestimmte Funktion, diese Stadt. Und da müsste man jetzt einschreiten in die Geografie. Mich hat es in letzter Zeit fasziniert, was orthodoxe Rabbiner entdeckt haben, bis dahin gehen, dass sie aus Satellitenbildern da Buchstaben im Gebirge sehen, ja, das Shin zum Beispiel. Da gibt es sehr, sehr viel zu sagen.
Jetzt waren Sie und dann sind Sie dran, ja? Bitte schön. Ja?
Eine Frage, wenn ich das richtig weiß, es sind ja viele Entwicklungsgelder in dem palästinensischen Raum, oder EU zum Beispiel. Und Sie hatten jetzt ja geschildert, dass palästinensische Führer, junge Leute, Geld geben, damit sie Scheine werfen. Ist das Geld, das zum Beispiel da wieder auftaucht, also das verwendet wird, oder auch für andere Dinge natürlich, aber auch für sowas?
Also die Frage war, ob Gelder, die von der EU zum Beispiel in die Palästinensergebiete oder Autonomiebehörde fließen, ob die eventuell dazu verwendet werden, um Proteste, Steine werfen, Demos zu finanzieren. Ja?
Ich kenne niemanden von der EU, der Geld geben würde für Steinewerfer. Ich kann die Geldflüsse innerhalb der PA, ich habe keine Möglichkeit, es nachzuvollziehen. Letztendlich müsste man die europäischen Geldgeber fragen, welche Rechenschaft sie fordern. Und da muss ich jetzt als Journalist sagen, dass man da sehr schnell im Nichts stochert. Wenn ich frage, wie werden diese Gelder verwendet, wird im Falle der palästinensischen Autonomie, ich weiß es nicht, wie es bei anderen Entwicklungsgeldern ist oder vergleichbaren Projekten, eigenartig wenig Rechenschaft gefordert.
Das ist das Problem.
Ja, und deshalb kann ich dazu jetzt nicht sagen, das wird so verwendet oder wird nicht so verwendet.
Sie waren.
Ja, man hört manchmal, dass der dritte Tempel schon im Aufbau begriffen ist, sprich irgendwelche Dinge schon an denen Juden arbeiten, dass dieser dritte Tempel entsteht. Ob sie da Menschen kennen, ob sie Steine, Säulen, solche Dinge schon kennen, ob sie da in seiner Information haben.
Also die Frage war, für alle, die es nicht verstanden haben, der dritte Tempel, ja, gibt es da Leute, gibt es da Baumaterial, gibt es da schon irgendwelche Dinge, die da vorbereitet werden?
Die Frage wird mir von Christen sehr oft gestellt. Wenn es um Jerusalem geht, praktisch jeder zweite Abend, wenn nicht jeden Abend. Wenn ich nach Israel damit gehe und dort die Leute frage, dann gucken die mich oftmals recht viereckig an. Ich versuche Ihnen etwas zu schildern, was mir auf jüdischer Seite begegnet. Zunächst mal kommt die Grundaussage, wenn ein dritter Tempel gebaut wird, dann wird der Messias das machen. Also ich höre immer wieder von Christen, dass irgendwas in Richtung Tempel gebaut wird. Ich kenne in Israel niemanden, der tatsächlich am Tempel baut. Ich kenne die Tempelbergsgetreuen, den Herrn Gershon Salomon, der seit einigen Jahren einen Eckstein des Tempels hat. Da hat er sich so einen Stein zusammen machen lassen. Der ist 5x3x2,5 Meter groß. Und zu jedem jüdischen Wallfahrtsfest versucht er da mit einem Tieflader anzufahren und den Eckstein des Tempels zu legen. Das macht Wahnsinnsaufregung, je nachdem, wo er da auftaucht mit seinem Tieflader. Und er wird dann natürlich von der Polizei möglichst frühzeitig abgehalten. Ich kenne den Mann. Übrigens, viele seiner Leute, die dort zusammen sind, sind ehemalige Christen. Das heißt, sind Konvertiten. Auch das sagt was. Ja? Der will aber nicht den Tempel bauen, sondern er will darauf aufmerksam machen, dass die Klagemauer nicht der letzte Ort ist, sondern dass es letztlich um den Tempelberg geht. Jetzt mal angenommen, ich könnte, ist natürlich für die Polizei schwierig, sie wollen verhindern, dass Menschenleben gefährdet werden, dass es Unruhen gibt. Aber ich würde den Herrn Salomo gern mal durchlassen und mal sagen, jetzt leg doch mal deinen Eckstein. Wo würdest du denn hintun? Ich glaube, dass er es gar nicht weiß. Das Lustige an diesem Eckstein ist, der lag normalerweise in Ost-Jerusalem, etwas nördlich von der Altstadt, auf einer Verkehrsinsel, bis er geklaut wurde. Und das finde ich sagenhaft in einem Land, das so überwacht ist, dass man da einen Stein von mehreren Tonnen, also 5 mal 3 mal 2,5 Meter klauen kann. Die haben sich mittlerweile einen anderen neuen Eckstein gemacht, der irgendwo anders versteckt liegt. Ich weiß nicht, wo sie ihn haben jetzt. Ja, früher lag er dort auf der Verkehrsinsel. Dann gibt es eine Gruppierung, die versucht, auf dem Tempelberg zu beten. Die will aber nicht die Muslime dort oben vertreiben, die will auch keinen Tempel bauen, sondern die sagt, wir haben ein Recht, an der heiligsten Stätte zu beten. Und sie fordern vor allem von ihrem Staat Religionsfreiheit ein. Sie sagen, so wie man an alle heiligen Stätten frei gehen darf, wollen wir das auch an den muslimischen Städten und auch an den christlichen Städten. Und es ist eine Tatsache, dass man in alle jüdischen Städten, also ich kann an der Klagemauer hingehen, wo ich will, außer auf die Frauenseite, aber da kann ich meine Frau reinschicken. Ich darf dort sogar beten. Aber bei Christen und bei Muslimen habe ich nicht die vergleichbare Freiheit. Ich war jetzt gerade im Januar in den Athos-Klöstern. Das ist, wenn ich nicht orthodox bin, fast unmöglich, in Gottesdienste reinzukommen. Auf jüdischer Seite, also bei Juden laufe ich überall rein, wo ich will. Ich benehme mich entsprechend. Ich benehme mich so, dass es nicht verunehrt. Das würde ich bei Orthodoxen, bei Muslimen auch machen. Also was diese Juden fordern, ist, dass sie da oben wenigstens beten dürfen. Dann gibt es eine andere Gruppe. Es ist übrigens, das muss ich vielleicht dazu sagen, das ist höchst umstritten, was die machen. Und es gibt Ultraorthodoxe und andere orthodoxe Rabbiner, die verbieten, da gibt es auch unten Schilder, die verbieten, dass Juden dort hochgehen, weil sie vielleicht die heiligste Stätte, also das Allerheiligste, betreten könnten aus Versehen. Und das dort darf man nicht. Also das ist auf jüdischer Seite umstritten. So, jetzt gibt es andere, das sind Priesternachfahren. Also wer Cohen, Katz oder Kuhn oder was weiß ich, Kahane heißt, der stammt wahrscheinlich von Aaron ab. Und die stellen sich jetzt vor, wenn der Messias kommt und wenn er den Tempel baut und dann will er von uns, dass wir Opfer bringen. Und dann stellen sie sich so vor, wie da so ein Yeshiva-Schüler vor einem Ochs steht und er soll den umbringen. Na, wie mache ich das jetzt? Und wenn ich ihn dann umgebracht habe, das Viech, wie soll das aussehen mit den Opfern? Wie überhaupt sollen die Geräte aussehen, mit denen wir das machen? Und da komme ich jetzt zu den Leuten, die ums Tempelinstitut herum sind. Die wollen nicht den Tempelbau vorantreiben, soweit ich sie verstehe. Ich meine, das ist die Frage, mit was sie kommen. Und wenn sie als Christen kommen und sagen, wie sieht der neue Tempel aus? Da gibt es Bilder, da gibt es alles, ja? Aber die widersprechen sich total. Aber was dieser Priester das Anliegen ist, ist bereit zu sein, wenn der Messias kommt. Das geht so weit, die haben in der Nähe von, auf dem Weg nach Jericho runter in der Wüste irgendwo einen Altar gebaut nach den biblischen Maßen und die versuchen da Opfer zu bringen. Aber einfach um das zu lernen, um dann in der Lage zu sein, das tun zu können. Ich kann jetzt nicht ausschließen, ja. Also die Diskussionen werden zum Teil sehr erhitzt geführt. Und wenn Sie den Judah Glick treffen zum Beispiel, ist ein Knesset-Abgeordneter, ja. Aber der ist hauptsächlich Tourguide und was er möchte, ist erforschen, was dort oben geht. Er möchte, dass man dort ausgraben darf. Er möchte vor allem, dass das, was dort oben ausgegraben wird, dass das ordentlich gemacht wird. Da ist in den letzten Jahren, was die Muslime dort oben gemacht haben, der Waqf, das ist eine Katastrophe auf einem UNESCO-Welterbe. Und da wurde nichts in der Weltöffentlichkeit gesagt. Da wurden lastwagenweise archäologische Schätze einfach rausgeschüttet. Ich kenne den Professor, der die gesammelt hat, 40 Lastwagen davon, und der die jetzt durchsiebt. Aber warum, wenn sie das schon ausgraben, warum wurde es da nicht ordentlich ausgegraben, mit, dass man den archäologischen Wert festgehalten hat? Ja, und dann eben, in Judah Glick geht es vor allem auch um die Freiheit der Religionsausübung. Aber da muss man genau hinsehen. Jetzt sage ich Ihnen noch was als Theologe von der Bibel her. Ich bin mir nicht sicher, dass die Aussagen der Bibel dahin gehen, dass es nochmal einen dritten Tempel geben wird. Die Zentralität Jerusalems, auch wenn Sie in Jesaja reingucken, da geht es um den Berg des Hauses des Herrn. Und der Tempel, der im Hesekiel angesprochen ist, mir hat ein Architekt gesagt, dass es heute auf dieser Erde kein Material gibt, dass ein Tempel von den Ausmaßen vom Hesekiel, also dass man den bauen könnte. Und sowohl beim Hesekiel als auch in der Offenbarung ist die ganz große Frage, und da habe ich bisher hermeneutisch, also von der Verstehenslehre her, keine klaren Antworten bekommen, was man da wörtlich zu nehmen hat und was Bilder sind. Und deshalb, jetzt hat sich hier genau dazu jemand gemeldet, aber du machst die Reihenfolge. Ja.
Es war hier zuvor. Bitte schön, Sie und dann.
Ja. Meine erste Frage ist, sehen Sie die Möglichkeit, das Problem mit dem Palästinenser Zeit auszulösen? Zweite Frage, wie wird es weitergehen mit der Siedlung? Der Siedlungsbau, kann man das Problem irgendwie in den Griff gerichtet? Und die dritte Frage, wie ich auch die orthodoxen Juden, die sich ja sehr stark praktisch zunehmen, wird es weiterhin ein Problem werden für Israel.
Dankeschön. Wir lassen es in Zukunft bei einer Frage. Johannes, du hast das Recht, jetzt mal kurz zu antworten oder dich auch zu konzentrieren. Die Frage, dieser Palästinenserkonflikt, ja, siehst du eine Lösung, das kurzfristig zu lösen? Zweitens die Frage, wie ist es mit dem Siedlungsbau? Und drittens eben die Entwicklung der orthodoxen Welt.
Das wären alles drei abendfüllende Vorträge. Deshalb ist da wieder das Problem mit der Kürze. Ich versuche vielleicht mal meinen Finger ins Grundproblem mit dem Palästinenserkonflikt zu legen. Also zunächst mal, überall auf der Welt haben wir Konflikte, wo es unterschiedliche Volksgruppen gibt, wo es Entwicklungen gibt, wo es nationale Bestrebungen gibt. Das ist nichts Außergewöhnliches. Diese Konflikte werden auch ganz unterschiedlich gemanagt. Ich weiß nicht, ob der Konflikt sich jetzt schnell lösen lässt. Ich bin, auch was die Zukunftsfrage betrifft, da kann ich nichts sagen. Ich bin kein Prophet. Ja. Das Grundproblem beim israelisch-palästinensischen Konflikt, das ganz selten, wenn überhaupt, angesprochen wird, ist der arabische Antisemitismus und Judenhass. Und ich glaube nicht, dass es eine Lösung geben kann. Alle anderen Fragen sind an diesem Punkt sekundär. Sehen Sie, die Hamas-Charta fordert schwarz auf weiß. Jeder, der lesen kann, kann es nachlesen im Internet. Es gibt die auf Deutsch. Die Hamas-Charta fordert nicht nur ein Ende der Besatzung, nicht nur ein Ende des jüdischen Staates Israel, sondern die Vernichtung des jüdischen Volkes weltweit. Und 2006 hatten wir Wahlen. Diese Wahlen, ich war Wahlbeobachter, ich war Beobachter der Wahlbeobachter, diese Wahlen waren so gut beobachtet, dass es hinterher niemanden gab, der irgendwo gekommen wäre, gesagt hätte, dort wurde gemauschelt, dort wurde gefälscht, dort hat, was weiß ich, der russische Geheimdienst oder sonst irgendjemand per Computer reingefunkt. Nichts dergleichen gab es. In diesen Wahlen gab es eine Wahlbeteiligung von über 70%, was traumhaft ist für eine Demokratie. Und eine Partei hat in diesen Wahlen eine Zweidrittelmehrheit bekommen, nämlich die Hamas. Wir Deutschen haben prozentual gesehen in freien demokratischen Wahlen der NSDAP niemals so viele Stimmen gegeben. Wenn wir Deutschen, und ich denke, wir Deutschen haben eine Verantwortung für das, was im Dritten Reich passiert ist. Ich sage nicht, dass Sie schuld waren, bitte nicht missverstehen. Wir haben eine Verantwortung, das gehört zu unserer Geschichte. Aber wenn wir das haben, dann haben die Palästinenser zweimal eine Verantwortung für die Hamas. Und was alle Lösungsversuche versuchen und alle Vermittler drumherum, ist, dass sie die Palästinenser aus dieser Verantwortung entlassen. Und ich glaube nicht, dass eine Lösung des Konflikts möglich ist, wenn dieses Problem nicht angesprochen wird. Und wenn dieses Problem nicht von der Wurzel her behandelt wird. Es betrifft nicht nur die Palästinenser, es geht weit darüber hinaus. Ich war weit in der arabischen Welt unterwegs als Deutscher. Und ich weiß, wie Hitler gesehen wird in der arabischen Welt. Und es hat nichts mit dem Nahostkonflikt zu tun. Das war lang vor der Existenz des Staates Israel dort. Wie die Siedlungen weitergehen werden, weiß ich schlicht und einfach nicht. Weil es keine klare Politik gibt. Es gibt einen Siedlungszickzack. Und da würde ich auch mehr Realismus, auch von denen, die Einfluss nehmen wollen, die das Ganze beurteilen, mehr Realismus einfordern. Wenn Sie das Vorgehen der israelischen Regierung ansehen, dann haben Sie ein verrücktes Zickzack, keine klare Politik in puncto Siedlungen. Und das Verrückte ist, dass unter den Politikern, die wir verdächtigen, dass sie am meisten gegen die Siedlungen sind, also Leute wie Ehud Barak oder Ehud Olmert, wenn ich jetzt die letzten Jahre zurückgehe, oder Shimon Peres. Shimon Peres war der schlimmste Siedlungspolitiker. Unter seiner Verantwortung sind die Siedlungen prozentual am meisten gewachsen. Und der Politiker, der den Siedlern die meisten Probleme macht, der einzige, der einen Siedlungsstopp für 8 Monate auch nur verkündet hat, ist Benjamin Netanyahu. Und wenn Sie in die Siedlungen mit mir reingehen und fragen, wann ging es euch gut, wann ging es euch weniger gut, unter Netanyahu geht es Ihnen am problematischsten. Deshalb ist für mich, wenn Sie fragen, Siedlungen, wie wird es weitergehen, ich weiß es nicht. Ja, und das ist eine furchtbar komplizierte Lage, die in meinen Augen auch niemand wirklich unter Kontrolle hat. Und das Problem an der Beurteilung ist, auch an der völkerrechtlichen Beurteilung, dass es um eine Siedlungsbewegung geht. Und deshalb ist es ganz schwer vorauszusagen. Was war die dritte Frage?
Die Entwicklung der orthodoxen Welt. Oder stellen wir die zurück? Nehmen wir andere noch dran?
Ja, ich kann das ganz kurz sagen. Ich meine, es findet weltweit eine Rückkehr zur Religion statt oder eine Hinwendung zur Religion. Sie leben hier in Deutschland, Tschechien, Frankreich, so etwas auf einer Insel der Seligen, vielleicht noch Skandinavien, der Seligen Säkularen, ja. Aber wenn Sie, ob das Amerika ist oder Polen, egal wo Sie hingehen, auf ganz unterschiedliche Art und Weise, findet da ein Trend statt. Und der findet auch in Israel statt.
Jetzt waren Sie.
Ich habe eine Nachfrage zum Zeitpunkt der Wiederkehr des Messias. Da gibt es die Überzeugung, dass wenn alle Juden im Heiligen Land zu Hause sind, der Messias die Voraussetzung hat, wiederzukommen. Wo steht das? Ist das Überzeugung von Juden? Ist das Überzeugung von Christen? Wie kann ich zu dieser Aussage stehen?
Ich wiederhole die Frage schnell nochmal. Wir haben im Nebenraum eine Übertragung. Also die Überzeugung, wenn alle Juden in Israel leben, dann kommt der Messias wieder. Wo ist die Belegstelle dafür, auf die man sich berufen kann?
Und wie stehen Christen und Juden dazu?
Und wie die Christen und Juden dazu stehen?
Also das müssten Sie jetzt die Christen und Juden fragen, die das behaupten. Also wenn ich das jetzt heute behauptet hätte, dann würde ich Ihre Frage verstehen. Aber ich finde es jetzt nicht so arg gut, dass Sie mir von mir Belegstellen wollen für was ich nicht gesagt habe. Ich kann mir vorstellen, aber jetzt spekuliere ich etwas, ja. Es gibt ja Juden, die sagen, wenn alle Juden den Sabbat halten, dann kommt der Messias. Und ich habe das dumpfe Gefühl, nach dem, was ich in der Bibel sehe, dass die da was umdrehen. Und zwar, dass die Bibel, ich glaube, der Jesaja ist an einer Stelle, der sagt, wenn der Messias kommt, halten alle Juden den Sabbat. Und ich kann mir vorstellen, dass diese Denke von daher kommt, dass die Aufgabe des Messias, und das schreibt Rambam, Maimonides, das kommt aber auch zum Beispiel in Jesaja 49 vor, dass der Messias die Aufgabe hat, das jüdische Volk zu sammeln. Wenn sie jüdisch denken, bedeutet das, das jüdische Volk ins Land Israel zu sammeln. Und ich kann mir vorstellen, aber da spekuliere ich jetzt, ja, dass da ein ähnlicher Umkehrschluss vorliegt, dass jemand sagen kann, also wenn alle Juden ins Land zurückkehren, dann kommt der Messias. Aber da, also nochmal, da wäre ich jetzt vorsichtig, ja.
Dankeschön. Dahin war eine Frage, bitteschön. Also jetzt diese Frage an dich als Journalisten. Die Doku Antisemitismus in Europa von Arte, der Bild-Zeitung. Arte hat sie nicht gesendet, die Bild hat was gebracht. Die Frage, ich fasse es kurz zusammen, warum ist es so problematisch? Und
ja, ist es die richtige Darstellung aus israelischer Sicht,
weil auch sehr viel über diesen Israel. Genau, ist es aus israelischer Sicht problematisch? Ja, und wie schätzt du sie ein?
Wie können Sie wagen, etwas in Frage zu stellen, das vom Henrik Broder kommt? Sie kennen den Herrn nicht. Kennen Sie Deutschland?
Ich habe sie gesehen.
Sehen Sie, ich kenne die Doku. Ich würde jetzt gerne auf meine Einleitung zurückweisen, wo ich Ihnen gesagt habe, es kommt sehr viel auf den Blickwinkel an. Und was ich immer mache, ist, ich wähle mir bestimmte Dinge raus, um dann einen Nagel reinzuschlagen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Henrik Broder sich das leisten kann, etwas zu sagen, was nicht wahr ist. Dass er einseitig ist, das ist bei jeder Doku so, dass er eine Sache betont. Und ich muss Sie jetzt eigentlich fragen, inwieweit diese Doku die Stimmung hier widerspiegelt. Ich möchte ganz klar sagen, ich kann Ihnen sehr viel vorbildlich gelebte Koexistenz zwischen Juden und Muslimen, zwischen Israelis und Arabern, ganz gleich wie Sie sehen, in Israel bringen. Ich kann mich auf die Koexistenz konzentrieren. Oder ich kann Ihnen das andere bringen. Und ja, Antisemitismus, Judenhass ist ein Problem, ein großes Problem in der arabischen Gesellschaft. Ja. Sehen Sie, ich bin, das möchte ich Ihnen vielleicht hier an der Stelle jetzt noch dazufügen, ich bin gegen Antisemitismus. Oder ich meine, wissen Sie, das, wenn wir darüber sprechen, das ist ein Judenhass, der sich immer wieder gewandelt hat im Lauf der Jahrtausende. Der Pharao war kein Antisemit, der Haman im Buch Esther war kein Antisemit und Martin Luther war kein Antisemit. Martin Luther war ein Judenhasser aufgrund ihrer Religion. Er war deshalb kein Antisemit, weil es bei ihm nicht rassistisch bedingt war. Antisemitismus, wenn ein Jude bei Martin Luther sich konvertiert ist, dann war er ein Bruder. Ja, vom Johannes Pfefferkorn, dem hat er ein anderes Problem gehabt, dass er Katholik war. Ja, aber nicht das, dass er Jude war. Der Antisemitismus ist ein relativ junger Begriff, der stammt aus dem 19. Jahrhundert. Und sehen Sie, dieser selbe, auch übrigens mit sehr, sehr ähnlichen Mustern, dieser Judenhass entwickelt sich heute weiter und wendet sich nicht gegen die Religion der Juden, nicht gegen die Gene oder das Blut oder die Rasse der Juden, sondern heute gegen die politische Ausdrucksform und ist Antizionismus. Und trägt an manchen Stellen verblüffend ähnliche Symptome. wie das Alte. Aber es ist, okay, es ist nicht rassistisch bedingt. Ein Araber kann durchaus, und deshalb möchte ich hier vorsichtig sein, Araber sind nicht automatisch, viele Araber, viele Palästinenser haben, und die wissen das, sind von der Abstammung her Juden. Die wissen das. Ich habe in letzter Zeit wieder Beispiele bekommen. Aber wir müssen gegen diesen Antisemitismus sein, weil er nicht Israel vernichtet. Sondern gucken Sie in die Geschichte rein, er hat immer den vernichtet, der gehasst hat. Ich sage jetzt nicht, dass er Israel keinen Schaden zugefügt hat und dass er euch nicht furchtbar verletzt hat. Shalom lecha, derech agav. Das ist, ja, aber guckt euch Deutschland 1945 an und ihr seht, wie ein Land aussieht. München 1945, und ihr seht, wie ein Land aussieht, das sich auf die Fahnen geschrieben hat, das jüdische Volk zu vernichten. Und guckt in unsere Gesellschaft hinein. Wir sind als Deutsche an vielen Stellen gerade in dieser Frage schrecklich verkrüppelt. Wir können nicht offen drüber reden. Und ich wünsche mir, dass wir das zurückbekommen, dass wir über diese Krankheit, über diese Seuche offen reden können und ihr irgendwie die Macht nehmen können. Schlummer.
Ich habe jetzt ein paar Wortmeldungen. Ich gehe jetzt mal hierher, dann sind Sie und dann sind Sie. Ja, also 1, 2, 3 und danach geht's weiter. Bitte schön.
Ja. Wenn es doch nicht nur eine, sondern zwei Fragen sind. Aber das eine ist nur eine Nachfrage.
Ja.
Und das sind beides Nachfragen zu Ihrer Äußerung. Das Hauptproblem in dem politischen Konflikt eben der Hass, der absolute Vernichtungswille, wie er eben von der Hamas proklamierte, darstellt. Erste Teilnachfrage, wie würde denn Ihr Lösungsvorschlag aussehen, wenn die Hamas auf diesen absoluten Vernichtungswillen verzichten würde? Mhm. Also eine ganz normale Gegnerschaft eben übrig bliebe.
Ja.
Und zweite Frage, Teilnachfrage, Sie sagten, dass es diesen Vernichtung wollenden Hass schon vor der Staatsgründung Israels gegeben hat. Frage, hat es diesen Hass denn auch schon gegeben, bevor diese zionistische Besiedlungspolitik eben begonnen hat? Und können Sie da auch irgendwelche Beispiele und Belege bringen?
Also die Frage war, was auf diesen Vernichtungsbeschluss der Hamas, auf diesen Vernichtungswillen geht. Einmal, wenn sie darauf verzichten würde, wie könnte die Lösung aussehen? Das Zweite, hat es diesen Vernichtungswillen schon gegeben, als die Besiedlung war? Johannes. Bevor die Besiedlung war, genau.
Ob die Siedlungspolitik nicht der Grund ist für diesen Hass. Ich habe ein leicht gebrochenes Verhältnis zum deutschen Konjunktiv. Also ich kann mit den Fragen, was wäre, wenn, nicht sehr viel anfangen. Ich sage Ihnen ganz klar, ganz gleich, wie eine Lösung aussehen wird, das müssen die Leute vor Ort machen. Und wir sollten aus Sykes-Picot, das heißt aus dem, was 1916 England und Frankreich vereinbart haben für den Nahen Osten, und vieles, was wir heute im arabischen Frühling sehen, ist eine Spätfolge von Sykes-Picot. Das sind Staaten, da haben sich Europäer Lösungen überlegt für den Nahen Osten. Und die haben sich nur im letzten Jahrhundert nur mit Diktaturen halten lassen. In dem Augenblick, wenn wir die Diktaturen wegnehmen, zerbröselt das im besten Falle und im schlimmsten Fall bricht ein furchtbares Blutbad aus. Und ich denke, daraus sollten wir lernen. Also deshalb, alle Lösungsversuche sind für mich nur Dinge, die die Leute vor Ort machen müssen. Auch dann wird es nur nachhaltig sein. Und es wird auf jeden Fall ganz gleich, und das ist bei jedem Zusammenleben so, Opfer, schmerzhafte Opfer von beiden Seiten fordern. Das ist gar keine Frage. Der Hass auf das jüdische Volk in der arabischen Welt hat unterschiedliche Wurzeln. Es gab in den 20er, 30er Jahren an vielen Stellen deutsch-arabische Verbindungen. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, dass Hajj Amin al-Husseini, der erste Großmufti von Jerusalem, ein enger Freund von Adolf Hitler war. Es gibt heute Historiker, die sagen, dass Adolf Hitler oder die Nazis die Juden eigentlich nur vertreiben wollten und dass Hadj Amin al-Husseini ihn auf die Endlösung gebracht hat, weil er gesagt hat, also mir hat kürzlich ein älterer Herr, über 90 Jahre alter Herr, gesagt, er erinnert sich noch an die Schilder in Deutschland, Juden nach Palästina. Das heißt, das wäre ein Beleg dafür, dass hier in den 30er Jahren zumindest an manchen Stellen eine Vertreibung der Juden hier aus Deutschland gedacht war. Und diese Historiker sagen, dass Hadj Amin al-Husseini, der in gewisser Weise ein gewisser Begründer der palästinensischen Nationalbewegung ist, Adolf Hitler auf die überzeugt hat, die Juden zu vernichten und nicht nach Palästina zu schicken. Also da gibt's alte Dinge. Aber letztendlich, wenn ich die Hamas-Charta annehme, die zitieren die Hadithen. Und das geht zurück bis auf die Zeit von Mohammed. Und ich habe ein Buch über die Palästinenser geschrieben und bin der Frage nachgegangen, wo kommt dieser Hass her? Und mir hat ein Palästinenser, der sich sehr gut in der islamischen Tradition auskennt, hat gesagt, als ich ihn gefragt habe, sag mal, wo kommt dieser Hass her, der weit, weit, weit vor eine jüdische Besiedlung zurückgeht? Und dann sagt er, es geht letztlich darauf zurück, wo Muhammad die Stämme von Quraysh ausgerottet hat. Und das waren jüdische Stämme, hat er behauptet. Und da hat in diesem, also wenn so ein Stamm ausgerottet wurde, wurden nur die Männer umgebracht, die Frauen durften leben. Und dann hat halt jeder von den Kämpfern wieder eine neue Frau bekommen. Und so habe auch Mohammed eine hübsche Jüdin bekommen. Und was die konnte sehr gut kochen. Und die musste dann das Festmahl kochen, weil als Mohammed mit seinen Gefährten den Sieg über die Stämme von Quraysh gefeiert hat. Und dann war die Frau so gemein, dass sie dem Mohammed etwas ins Essen gemischt hat, woran er letztendlich gestorben sein soll. Und das Verrückte an der Sache ist, dass hier eine ganz ähnliche Struktur auftaucht, wie bei den christlichen Gottesmordtheorien. Also das, wenn wir die, aber noch einmal, bei all diesen Dingen, ja, das ist, wenn es um diesen Judenhass geht, das ist oft eine ganz eigenartige Mischung, und ich möchte jetzt eines ganz klar sagen, weil ich, Sie wissen vielleicht, dass 1929 ein Pogrom in Hebron war, wo eine jüdische Gemeinde, die damals 800 Mitglieder hatte, die 3000 Jahre alt war, ausgerottet wurde. Und ich habe Überlebende dieses Pogroms noch persönlich kennengelernt. Und ich möchte hier ganz klar sagen, diejenigen, die überlebt haben, viele von denen, die überlebt haben, haben überlebt, weil ihre arabischen Nachbarn sie versteckt haben. Und hier müssen wir ganz klar sagen, Antisemitismus oder Judenhass ist unter Arabern genauso wenig eindeutig, dass das alle sind, auch wenn ich jetzt manches pauschalisiert habe, wie unter Deutschen. Es geht um eine Gesamtstimmung und es geht darum, wie gehen wir mit dieser Gesamtstimmung um.
Jetzt sind Sie. Bitte schön, dann sind Sie.
Wir nach Palästina. Wer sind eigentlich die Palästinenser?
Ja. Wer ist das? Das ist eine richtig gute Frage. Wer sind eigentlich die Palästinenser? Ja?
Hm? Das war die Frage, die mich durch mein ganzes Palästinenserbuch hindurch begleitet hat. Wer sind die Palästinenser? Und die Frage ist, in welchem Zusammenhang ich diese Frage stelle. Also in der heute sehr propagandageladenen Lage, dann ist es relativ klar, dass das ein Volk ist, das von den Philistern oder gar von den Kanaanitern herkommt. Sagen Sie heute. Für mich war eine Frage, warum ich da drauf gekommen bin, eine rein sachliche Frage zunächst, warum hat eigentlich zwischen 1949, also 48, 49 Entstehung des Staates Israel, Unabhängigkeitskrieg und dann 1967 Sechstagekrieg, als Jerusalem vereinigt wurde und die Westbank, Judäa und Samaria zu Israel kam. Also in der Zeit, wo das gesamte Gebiet, das wir heute Palästinensergebiet nennen. Das muss ich Ihnen als Hintergrund noch etwas sagen. Das war in der Zeit dieses Gebiet jordanisch besetzt. Das wurde 1950 von Jordanien annektiert. Diese Annexion wurde aber nur von zwei Ländern als völkerrechtlich anerkannt, nämlich von Großbritannien und Pakistan. Auch die Arabische Liga war sich darüber im Klaren, dass das von Jordanien nicht rechtens war, dass die die Westbank besetzt haben. Also das war eigentlich Konsens, abgesehen von Großbritannien und Jordanien und Pakistan. Und die Briten sagen mir, ja, wir haben da eigentlich nur die politischen Gegebenheiten anerkannt, aber nicht, dass die Jordanier ein Recht hätten. Also selbst die Briten wackeln. Bleibt Pakistan. Warum hat in dieser Zeit zwischen 1949 und 1967, da gab es keine jüdischen Siedlungen, da gab's, es war alles in arabischer Hand. Warum hat in dieser Zeit, soweit ich weiß, keine einzige Stimme an den Palästinenserstaat gefordert? Meine Antwort bisher, ich sage das als Hypothese, Sie dürfen mich gern widerlegen, aber meine Antwort ist, die Palästinenser gab es damals noch gar nicht. Also nicht die Menschen gab es nicht. Bringen Sie mir einen Beleg, einen historischen Beleg. Das war meine Suche. Wo tauchen in, also nicht heute in Büchern, die jetzt in den letzten 20 Jahren geschrieben wurden und dann die palästinensische Nationalbewegung seit den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts oder seit 1800, was weiß ich wann, beschreiben, sondern bringen Sie mir einen historischen Beleg, eine Zeitung aus den 50er Jahren, 60er Jahren, wo der Begriff Palästinenser auftaucht und eine ethnische Gruppe im Nahen Osten beschreibt.
Das hat Arafat erfunden.
Ja, jetzt passen Sie auf. Oder Schlomo, pass auf. Wir kennen uns etwas. Erstmals fordert, das was ich gefunden habe von Zeugnissen her, erstmals fordert der deutsche UNO-Botschafter 1974 vor der UNO ein Selbstbestimmungsrecht für die Palästinenser. Ich weiß, dass man aus der Revision der PLO-Charta von 1968 eine ethnische Definition herauslesen kann. Aber so eindeutig ist es nicht. Und das Problem ist, dass der von dir gerade erwähnte ehrenwerte Herr Arafat mir in meine schöne Suppe spuckt. Der sagt nämlich nach 1974 noch, dass die Palästinenser gar kein Volk sind, sondern ein Teil der arabischen Nation, die vom Maghreb bis ins Zweistromland reicht. Der Herr Arafat sagt es. Also da ist was passiert, das alles nicht so eindeutig ist. Und wenn ich den Leuten nachgehe und sie frage, ich habe das in meinem Trailer gesagt, ja, ich kenne heute persönlich Palästinenser, deren familiäre Wurzeln in den letzten 200, manchmal 500 Jahren, manche 500 Jahre, Banura-Familie geht länger zurück. Ich habe jetzt kürzlich noch jemanden gefunden, der geht noch länger zurück. Da gibt's einige, aber die sind nach dorthin eingewandert im Rahmen dessen, was da passiert ist, ja, von Indien bis Spanien und vom Kaukasus bis runter nach Zentralafrika. Ich kann Ihnen die Leute zeigen. Wir können die miteinander gehen und anfassen, ihnen die Hand schütteln. Und wenn das ist eine Frage, ob ich hier mit der Fernsehkamera komme, mit dem Mikrofon, und die wissen, jetzt müssen sie ihr Anrecht auf Palästina verteidigen. Ja? Und es ist eine andere Sache, ob ich mit denen zusammensitze, und dann weicht man so die Atmosphäre auf, man muss viel Kaffee dabei trinken, viel Tee, eine Wasserpfeife hilft, darf man das sagen hier?
Ja, ja.
Also,
ne, mit Schnupftabak, ja.
Ne, Schnupftabak bitte nicht, ja. Also, wenn schon, also, verstehen Sie, Sie brauchen Zeit. Und dann sitzen Sie mit diesen Leuten zusammen und fragen dann nicht, welches Anrecht hast du aufs Land hier, sondern du fragst, hört mal, das ist furchtbar interessant, wir sitzen hier am Schnittpunkt von drei Kontinenten, woher kommt eigentlich, wo gehen deine familiären Wurzeln zurück? Und Sie kriegen da faszinierende Geschichten. Jetzt möchte ich eines ganz klar sagen. Auch wenn wir jetzt feststellen, das sind nur 200 Jahre, das sagt heute über eine völkerrechtliche Situation gar nichts aus. Auch Nichtjuden haben ein Recht, in dieser Gegend zu wohnen. Und ich möchte Ihnen ganz klar sagen, auch biblisch können Sie ethnische Säuberung nicht rechtfertigen. Die Tora ist von vornherein darauf angelegt, dass in diesem gelobten Land, in diesem auserwählten Land, Juden und Nichtjuden, oder sagen wir Israeliten und Nicht-Israeliten, miteinander wohnen. Und deshalb ist die Frage im Blick auf ein Besitzanrecht letztlich irrelevant. Und Schlomo, ich wünsche mir, dass ich so frei in Israel wohnen darf, als Schwabe und mit einer tschechischen Frau und als Nichtjude, wie du hoffentlich noch lange hier in Deutschland als Jude leben kannst.
Das ist eine Frage.
Jawohl. Jetzt hat sich dahin eine Dame gemeldet. Ja? Und dann hier Rosenheim, dann waren Sie und Sie und dann weiß ich nicht mehr, wer war. Ja? Jetzt sind Sie dran. Also Johannes, deine palästinensischen Freunde, gibt es einen Plan B alternativ zu Jerusalem als Hauptstadt?
Das geht in die erste, ähnliche Richtung wie vorher. Ich sehe mich nicht als jemand, ich lebe dort, ich fühle an vielen Stellen wie meine Freunde, Familie nach einem, ich habe auch Schwiegerkinder mittlerweile, die dort sehr verwurzelt sind. Von daher ist es für mich etwas schwierig, aber ich denke nicht, dass wir von außen, und das sehe ich mich schon nach wie vor noch von außen, kommen sollten mit irgendwelchen Plänen. Mein persönliches Anliegen wäre erstens, ich denke nicht, dass es eine Alternative dazu gibt. Diese Menschen müssen miteinander leben. Und
ja, die Frage war nach deinen Freunden, ob die eine Lösung
haben. Nee. Das sind Orientalen, das sind Beduinen, die leben einfach um den nächsten Stein rum. Ja, und dann gucken sie und stellen fest, dass danach weitere Wüste kommt. Ja? Mhm. Und das sind viele Juden und viele Israelis ziemlich beduinisch. Ob das gut ist oder nicht, lasse ich mal dahingestellt sein. Aber mein Anliegen wäre, und das versuche ich auch weiterzugeben, dass wir nicht an großartigen politischen Lösungen arbeiten, sondern daran, wie das Leben der Menschen, die dort leben, ganz konkret verbessert werden kann. Mhm. Und ich halte von, mir sagt schon 2006 ein Hamas-Chef, dass dieser Nationalismus, der viel in diesen Konflikten prägt, letztendlich ein europäisches Produkt und ein europäischer Export ist. Und ich halte da immer weniger davon. Immer weniger. Und deshalb würde ich sagen, machen Sie nicht irgendwelche nationalistischen Parolen hier und auch, ich glaube, dass es einfach nicht stimmt, dass jedes Volk ein Recht hat, sich selbst zu bestimmen. Und es gibt viele Völker, für die wir das, denen wir dieses Recht zugestehen müssen. Das Interessante ist, dass wenn ich vor Afrikanern oder vor Orientalen sage, dass das Nationalismus und die Idee von einem Nationalvolk ein europäisches Exportgut ist, dass da die meisten Afrikaner und Asiaten und Leute im Nahen Osten kräftig nicken und sagen, der hat uns verstanden. Und dann stellt sich natürlich die Frage, aber ich meine, da weiß ich, jetzt kriege ich wieder Ärger mit anderen Freunden hier, inwieweit dann ein Nationalstaat, ein jüdischer Nationalstaat, das Nonplusultra ist. Aber jetzt weiß ich, jetzt begebe ich mich in gefährliche Wässer, weil ich ihr Lieblingswort Zwei-Staaten-Lösung in Frage stelle. Ja.
Dafür kommt die Frage aus Rosenheim.
Meine Information ist, dass der Kaiser Hagan also Israel in Palästina umgenannt hat und Jerusalem in Heide Kapitolina. Und jetzt habe ich vor kurzem von einem Freund, der auch sehr israelkundig ist, der gesagt hat, dieser Begriff Palästina war schon vorher da. Weißt du was davon?
Ja, davon habe ich die Frage nochmal wiederholen.
Also kommt diese Umbenennung Palästina von Kaiser Hadrian oder vorher schon?
Nein, die war schon 500 Jahre alt beim Kaiser Hadrian. Das waren griechische Historiker, die dort im östlichen Mittelmeerraum unterwegs waren mit einem Schiff und die diesen Begriff geprägt haben. Wir müssen aber sehen, dass der Begriff Palästina, wenn Sie das interessiert, dann googeln Sie, es gibt ein Buch von mir, das heißt Die Palästinenser, und das zweite Kapitel beschäftigt sich mit der Frage, woher kommt der Begriff Palästina. Sie müssen sehen, dieser Begriff Palästina hat in für uns relativ gut überschaubarer Zeit eine ganze Reihe von Wandlungen vollzogen. und auch von emotionalen Wandlungen. Also vor 100, 150 Jahren war Palästina etwas anderes als heute. Das war damals ein geografischer Begriff wie Schwarzwald oder Allgäu oder norddeutsche Tiefebene. Und wenn Gustav Dahlmann als Palästina-Forscher dorthin gefahren ist ins Heilige Land oder wo auch immerhin, ja, nach Palästina eben, dann hat er da keine Aussage gemacht, eine politische Aussage. Das geht so weit, ich habe zu Hause die zweisprachige Ausgabe des Talmud, Englisch-Hebräisch, von Soncino. Und in den meisten, es gibt ein paar Ausnahmen, aber in den meisten Fällen übersetzt Soncino noch vor 50 Jahren den Begriff Eretz Israel, Land Israel, ins Englische mit Palestine. Also das war noch zur Existenz des Staates Israel, war das für Juden kein Problem, Eretz Israel auf Englisch Palestine zu sagen. Und wir müssen das sehr genau hinsehen, in welcher Zeit etwas war. Ich habe kürzlich was Lustiges bekommen, das muss ich Ihnen erzählen. Ich war im palästinensischen Fußballclub. Da ist ein netter Herr namens Jibril Rajoub, der Herrscher, der macht, also ist wirklich Herrscher, ja. Der bestimmt absolut alles, was passiert, murkst jegliche Spiele mit Juden ab. Und dann hat er uns, weil wir als Journalisten dort waren, allen ein Buch geschenkt, teuer gemacht und gut aufbereitet, richtig dick und Hochglanz, ja, über die Geschichte des palästinensischen Fußballs. Wenn Sie da zurückgehen und gucken, wer in den 30er und 40er Jahren die Präsidenten des palästinensischen Fußball waren, das waren durchweg Juden. Und ich, Dummer, habe doch dann tatsächlich die unpopuläre Frage gestellt, wo denn heute die palästinensischen Familien seien, die den Namen Khan oder Herschkowitz tragen. Aber wie kommt es da rein? Ja, die Dokumente stehen, da sind abfotografiert. Na, sehen Sie, dass in der Zeit zwischen 1917 und 1948 ein Palästinenser was anderes war als heute. Das kriege ich von Palästinensern als Dokument geliefert.
Jetzt von Sie.
Ganz einfache Frage. Wurde dieser Vortrag aufgenommen und kann man den erwerben auf CD oder so?
Dieser Vortrag wurde aufgenommen und wir werden vom Vortrag einen Download anbieten. Ja. Bitte schön, Sie sind dran. Ja. Jetzt bin ich einfach ins Wort gefallen. Ne? Ja. Bitte schön.
Ja. Eine Frage, Fremd, setze ich auch noch mit Ihrem Bruder gefragt. Für ganz praktische Zwecke. Vor wenigen Jahren ließ mich auf einer Konferenz ein Journalist auf eine Meldung aus Israel hin, kommt eine Nase lang, die hier in der deutschsprachigen Presse auch von München aus ungeprüft auf die erste Seite gebracht wurde. Und der sagte, man sage, Israel könnte nicht sein. Die Briten, BBC etwa, haben nachgeforscht und festgestellt, die Nachricht ist falsch und haben dann eine korrekte Nachricht gebracht. In der deutschsprachigen Presse habe ich da keinen Hinweis drauf gefunden. Wo lese ich als Unkundiger und Naiver, der nicht gleich auf die Idee kommt, alles erstmal nachzuprüfen, was von die Redaktion passiert hat, idealerweise nach oder welche Zeitung, Wochen-, Monatszeitung sollte ich mir vielleicht lieber mal zulegen, wenn ich jetzt etwas Gedrucktes, also etwas Lesbares lesen will, um die Information einigermaßen zuverlässig zu bekommen.
Also die Frage, nach welcher Zeitung muss ich greifen, um möglichst objektiv Informationen zu bekommen?
Sie meinen, ich nutze jetzt die Steilvorlage zur Schleichwerbung? Nein, auch wir machen Fehler. Ich bin nicht der Papst. Das heißt, vielleicht zu salopp. Sie werden nicht umhin kommen zu prüfen. Was ich mir wünsche, ist, dass wir eine Kultur bekommen, in der es immer unterschiedliche Stimmen gibt. Deshalb habe ich überhaupt kein Problem damit, dass ich, wo ja Siegfried auch mit dabei ist, beim christlichen Medienverbund KEP, haben wir das Israel-Netz gegründet und das geht weiter. Und in letzter Zeit bin ich, da haben mich einige schon drauf angesprochen, mit Fokus Jerusalem unterwegs, im Fernsehen. Ich habe immer gesagt, wer Fernsehen guckt, will betrogen sein. Jetzt bin ich selber drin. Ich weiß, dass Sie heute sehr viel das gucken. Wer wissen möchte, wie das ist und wer das auch weitergeben möchte, da draußen liegen Buchzeichen auf dem Büchertisch, die dürfen Sie kostenlos mitnehmen, das sind alle Sendezeiten, alle Webseiten und alles, was Sie brauchen, drauf. Mein Anliegen ist, ich schreibe aber auch für andere Zeitungen, prüfen Sie, fragen Sie, und Sie müssen ganz einfach, eine Sache ist zum Beispiel, fragen Sie bei Dingen, woher kommen die? Wer hat das gesagt? Ich kenne unter meinen Kollegen niemanden, der wirklich lügen will. Ich kann in ihre Herzen nicht reingucken. Nochmal, Fehler machen wir alle. Und es ist in einem propagandageladenen Umfeld ganz leicht, etwas weiterzugeben, was sich dann als falsch rausstellt. Und ein Riesenproblem ist, dass wir heute in einer Welt leben, wo Sie ganz schnell etwas wollen. Und deshalb, also für einen Tipp kann ich Ihnen geben, lesen Sie keine Tageszeitung. Lesen Sie Sachen, die längerfristig recherchiert sind. Wochenzeitungen, Monatszeitungen haben, und es ist egal, wo Sie hinlangen, unterschiedliche Einstellungen haben die, ja, aber müssen ganz anders recherchiert sein. Übrigens, die Fernsehbeiträge, die wir machen, ja, das Fernsehteam ist gerade vorgestern wieder zurückgekommen, die kommen nicht ganz frisch jetzt. Ja. Wir machen eine Nachrichtenzusammenfassung, aber die etwas längeren Magazinbeiträge, die sind in der Regel so recherchiert, dass sie auch in zwei Monaten noch oder in einem Monat noch nachvollziehbar sind. Achten Sie darauf, die Sachen, die ganz schnell rauskommen, die sind meistens problematisch. Und deshalb gucken Sie, wo ist etwas längerfristig, wo können Sie die Quellen sehen, und dann suchen Sie sich unterschiedliche, weil jeder von uns seine blinden Flecken hat.
Johannes, wie heißt die Zeitung von Harald Eckert?
Du, ich mache jetzt, Schlomo, ich mache jetzt, Moment, das mache ich ganz bewusst jetzt nicht drüber hinaus, weil, dass ich jetzt Werbung für irgendjemanden mache. Ich habe jetzt bewusst die genannt, wo ich eine gewisse Mitverantwortung getragen habe. Du trägst es gerade noch, weil du... Oder du bist Vereinsmitglied, also bei CAP, ja. Aber ich wäre jetzt vorsichtig, es gibt einen Wald, es gibt heute, vor allem wenn Sie ins Internet reingehen, unendlich viele Möglichkeiten, sich zu informieren. Und je nachdem, welche Sprachen Sie können, werden es noch mehr.
Ich komme gerade auf eine gute Idee. Das nächste Mal verkaufen wir Werbeblöcke. Weil damit können wir was von deinem Dienst finanzieren. So, jetzt habe ich hier noch zwei Meldungen. Der Herr in Rot, bitteschön. Gut.
Nur seit wann wird die Westmauer von den Juden als Anbetung, Gebetsstätte benutzt? Also wann, die ist ja nicht immer schon frei gewesen. Und was war in den Jahren 1948 bis 67 an der Klagemauer? Also hatten die, ja.
Ich bitte noch mal um Ruhe, weil es stört, wenn man dann hier zuhören will. Also Sie fragen diese Westmauer, ja, wie lange sie schon Anbetungsstätte ist und was in dieser Zeit vor 67 gewesen ist.
Die Westmauer war, soweit ich das zurückverfolgen kann, ich meine, das wird im Mittelalter immer schwieriger, irgendwelche, da haben wir Pilgerberichte und Ähnliches, aber, und es gab dann auch Zeiten im Ich habe kürzlich einen Bericht gehabt, aber jetzt fordern Sie mich schon heraus, jetzt genau zu sein, dann kommt jemand, wo ist die Quelle. 12. 13. Jahrhundert, da gab es nur noch zwei Juden in Jerusalem. Ja. Die Westmauer war durch die ganzen Jahrhunderte immer der Punkt, der war unterschiedlich frei, weit freigelegt, aber es war immer der Punkt, wo praktisch Juden am nächsten ans Allerheiligste drankommen konnten, ohne in die Gefahr zu kommen, irgendwo das Allerheiligste zu betreten. Das war für die Orthodoxen immer das Problem. Ja? Und vor 1948, 1949, war eine enge Gasse, da gibt's historische Bilder, können Sie auch ganz leicht googeln, war eine enge Gasse, wo heute die Westmauer ist. Dort hat in der, also konkret direkt an der Westmauer dran war das Muhrabi-Viertel, also das Viertel der Leute aus dem Maghreb, das waren aber Juden. Und was dann von dort aus sich in Richtung Westen gezogen hat, war das jüdische Viertel. Dieses jüdische Viertel wurde 1949 von den Jordaniern an vielen Stellen gesprengt. Und zwar mit der ausdrücklichen Zielgabe, dass die Juden nichts mehr haben, wohin sie zurückkehren können. Da lag dann sehr viel wüst. Da waren einzelne Araber, die sich dort niedergelassen haben, nach 1949, aber der Großteil waren ein Trümmerhaufen. Manche dieser Trümmer haben die Israelis, zum Beispiel die Churva-Synagoge, konnten sie in den 80er Jahren noch als Ruine besichtigen. Die wurde jetzt erst in letzter Zeit aufgebaut. Das jüdische Viertel wurde sehr langsam aufgebaut und unterscheidet sich da von den anderen Vierteln. Weil es zerstört war, konnte man dort archäologisch graben. Und wenn Sie dort hinkommen, da können Sie in die Keller der Häuser runtergehen. Da wurde sehr viel archäologisch aufgearbeitet. Jetzt muss ich sagen, die Altstadt hat sich, soweit wir es zurückverfolgen können, immer gewandelt. Wissen Sie, dass das heutige muslimische Viertel, als 1917 die Engländer kamen, ich muss jetzt auf die Quellen gehen, die ich komme, ja, da wurde das heutige muslimische Viertel von den Engländern, die aus verwaltungstechnischen Gründen diese Stadt in 4 Viertel eingeteilt haben, war klar, gab es jüdische Viertel, armenische Viertel, christliche Viertel, und das 4. Viertel haben sie das gemischte Viertel genannt. Wissen Sie, dass in diesem gemischten Viertel vor 150 Jahren, Mitte des 19. Jahrhunderts, die Hauptumgangssprache Jiddisch war? Wenn Sie heute ins christliche Viertel kommen und die Händler dort fragen, welchen Glaubens bist du, werden Sie feststellen, dass das christliche Viertel heute zum Großteil muslimisch bevölkert ist. Also da hat ständig das, dass heute jetzt auch Juden kommen und sich bestimmte Häuser kaufen, ist überhaupt nichts Außergewöhnliches. Das war durch die Jahrhunderte hindurch immer so, dass da ein Wechsel war.
Jetzt war hier noch eine Frage hinten, bitteschön, Sie.
Ich wollte mal zurückkommen auf das Thema, wo kommt der Antisemitismus her, der Judenhass? Und wir haben ja gehört, es hat mehrere Gründe. Mir kam sofort die Stelle in den Sinn, wo es heißt, der Abraham hatte 2 Söhne, den Ismael, den Erstgeborenen, und den Isaak. Und für mich ist die eigentliche Wurzel an der Stelle zu suchen. Und ich habe das im Buch erlebt mit muslimischen Kollegen, dass die teilweise minderwertig sind. Ist das nur schwarz-weiß gedacht, wenn ich sage, da fing das alles an?
Also die Frage, ist diese letzte Wurzel oder die Hauptursache bei Abraham zu finden in diesen 2 Söhnen, Ismael und Isaak? Und liegt da nicht dieser Judenhass begründet?
Also zunächst mal hat Abraham um die Gefahr gewusst. Und er hat ja die Söhne der Ketura schon zu seinen Lebzeiten möglichst weit weggeschickt, hat ihnen Geschenke gegeben. Und es ist auch schon in der Abrahamsgeschichte ganz klar drin, dass die Verheißungslinie der Isaak ist und nicht der Ismael. Das steht schon in der Bibel drin. Jetzt muss ich allerdings sagen, ich habe diejenigen, die Fokus Jerusalem angeguckt haben, wissen, dass ich mich mit dem Abraham etwas beschäftigt habe und sie damit reingenommen habe. Und es fällt mir nicht so ganz leicht, den Ismael und den Isaak dafür was verantwortlich zu machen, was dann in späteren Jahrhunderten, sehr viel späteren Jahrhunderten, aufgekommen ist. Wenn Sie die Geschichte angucken, der Isaak und der Ismael waren recht nah beieinander und scheinen sich recht gut vertragen zu haben, als sie dann ihren Vater beerdigt haben. Und die Söhne der Ketura hat Abraham weggeschickt, den Ismael nicht. Und ich vermute, ich meine, das Problem, das Verhältnis war nicht ganz unproblematisch, ja? Aber offensichtlich hat da was stattgefunden, so wie wir es auch später bei Jakob und Esau finden. Die haben sich an einem Punkt versöhnt. Und ich würde Ihnen da Mut machen, die jetzt nicht auf, ich weiß, dass heute auch islamische Propaganda sagt, wir stammen vom Ismael ab, und ich weiß, dass der Islam diese Segenslinie knallhart und eindeutig auf den Ismael und dann auf die Araber überträgt. Aber das ist sehr viel später. Das geht nicht in die Bibel hinein, und ich werde da vorsichtig jetzt. Ich habe nichts zu den Gründen des Antisemitismus gesagt, und zwar ganz bewusst, ich weiß nicht, woher das kommt. Ich weiß nicht, was Menschen dazu treibt, so einer selbstzerstörerischen Phänomen anzuhängen. Und es gibt keine logische Erklärung aus meinen Gründen. Denn wenn wir in die Bibel reingucken, dann wurde der Abraham schon auserwählt. Hier, wenn ich einen Juden vor mir sitzen habe, sage ich, Schlomo, wozu bist du erwählt? Wenn du das bist, was Gott will von dir, dann bist du dazu erwählt, dass ich gesegnet werde. Ja? Das ist, wozu Gott den Abraham erwählt hat, damit er ein Segen sein soll, und zwar für die Völker, die um ihn rum sind, ganz direkt. Ah, Miki, das gefällt dir nicht so arg, gell? Nein, ich weiß. Ich muss es ganz klar sagen, meine jüdischen Freunde sind hier nicht ganz einverstanden mit dem, was ich sage, aber das ist die biblische Aussage.
Ich kann dazu sagen, ein guter Freund meiner Eltern, ein Pfarrer, ist oft mit Leuten aus Österreich gekommen. Meine Mutter ist mit der mal mitgefahren in Bethlehem, dann sind sie rausgegangen aus der Geburtskirche, ne? Und mussten so tief bücken. Und nachdem er alles erzählt hat, seine Geschichte den Pilgern, wie sie rausgegangen sind, sagt dann meine Mutter, wer es nicht glaubt, kommt ein Himmel.
Also, ich habe ja gesagt, wir dürfen hier unterschiedlicher Meinung auseinandergehen. Schön.
Genau. Ich werde jetzt gleich einige enttäuschen, noch zwei Meldungen und dann müssen wir leider Schluss machen. Dann nützt auch nichts, noch mehr heftig zu melden. Sie sind noch dran und Sie sind noch dran. Bitte schön. Ja?
Ich habe zwei Fragen. Das eine ist zum Abraham. Und zwar steht im 1. Mose 15, Vers 18, dass der Herr einen Bund mit Abraham geschlossen hat und seinen Nachkommen das Land geben will, vom Strom Ägypten bis an den großen Strom, dem Euphratstrom. Heißt das, dass Israel dieses Land gehört? Die andere Frage ist dann nochmal, sprich diese Klagemauer. Ich habe ein Dokument gesehen, dass das von der Burg Antonia ein Überbleibsel sein soll, weil Jesus ja gesagt hat, es wird kein Stein auf dem anderen bleiben. Was stimmt?
Also die Frage der Landverheißung an Abraham, 1. Mose 15, hat Israel das Anrecht darauf? Und zweitens, ist die Klagemauer vielleicht doch die Reste von der Burg Antonia, weil Jesus sagt, von dem Tempel kein Stein auf dem anderen.
Es ist klasse, dass Sie 1. Mose 15 bringen. Dort stellt der Abraham die Frage, Herr, woran soll ich erkennen, dass dieses Land mir, meinen Nachkommen, anvertraut wird? Was ist die Antwort, die Gott gibt? Aber bevor Sie jetzt lang suchen müssen und wir lang warten müssen, sage ich es Ihnen. Gott sagt dort als Antwort, da kommt dazwischen drin die Sache mit dem eigenartigen Opfer, ja, wo Tiere zerteilt werden. Und dann kommt die Antwort und Gott sagt zu ihm, das sollst du wissen, dass deine Nachkommen 400 Jahre raus müssen aus dem Land. Wenn Gott mir das gesagt hätte, hätte ich gesagt, Herr, hast du die Frage nicht verstanden? Ich habe nicht gefragt, ob sie raus müssen, sondern ich habe gefragt, gehört's mir? Das hat einen tiefen Sinn, weil Gott dem Abraham hier was sagt über den Zweck des Landes. Ich sage Ihnen, die biblische Antwort ist ganz klar, das Land gehört nicht den Juden. Das Land gehört Gott. Und Gott sagt zum Beispiel in 3. Mose 25 zum jüdischen Volk, ihr seid nichts anderes hier als Migranten, und beisassen bei mir. Und das ist wir müssen hier sehr tief reingehen. A, in die Funktion des Landes und B, fragen, was soll das Ganze? Wozu ist das Land da? Und dann werden wir darauf stoßen, dass hier eine ganz andere Besitzvorstellung kommt. Oder das wird nie Besitz genannt, das wird Nachala genannt. Das ist ein Erbteil. Und das, was ich Ihnen jetzt so ganz kurz andeute, habe ich übrigens von orthodox-jüdischen Freunden, die sagen, es geht hier nicht darum, dass wir Lebensraum besitzen und alle anderen weg und dann kann ich, was weiß ich, mein Häusle da bauen und meine Farm und das ist ein Streit. Das ist ein Denken, das uns Deutsche sehr, sehr nahe liegt aus historischen Gründen. Das ist aber weder bei Arabern, schon gar nicht vom osmanischen Recht her, Bodenrecht her, noch bei Juden heute der Punkt. Worum es geht, und da muss man sehen, worum es im Islam geht, ist die Frage, wer die Herrschaft hat. Und also das sind alles Dinge, muss man genau hinsehen. Was war die zweite Frage, die habe ich jetzt vergessen?
Burg Antonia.
Ah, die Burg Antonia. Die Westmauer ist die alte Umfassungsmauer dieses Tempelareals. Die Reste der Burg Antonia finden Sie im Nordwesten Und zwar ist da heute zum Beispiel der Konvent Ecce Homo. Da finden Sie unten drin noch die Reste von der Burg Antonia. Die war aber außerhalb des Tempelareals etwas höher wahrscheinlich gebaut, sodass die Römer reingucken könnten, ob die aufständischen Juden da nicht Remi-Demi machen. Ja, also das war, aber das ist, von der Burg Antonia finden wir Reste, aber, und das hat mit dem Einstein auf dem anderen weder da noch dort was zu tun, ja, sondern das war vom, also sagt Jesus, vom Tempel, nicht vom ganzen Tempelareal. Sie müssen sich vorstellen, das war ursprünglich wirklich ein spitzer Berg, und was schon der Salomo gemacht hat, ist, dass er eine Plattform gemacht hat, ja. Und Sie sehen, wenn Sie vom Ölberg her gucken, dass der König Herodes diese Plattform entscheidend erweitert hat, weiß nicht, 6-8 Meter, und den Schnitt sehen Sie bis heute noch. Und die Westmauer, also die Kotel, die Klagemauer, sagen Sie hier auch, das ist ein Teil der herodianischen Umfassungsmauer.
Jetzt waren Sie noch. Ja.
Tut mir leid, ich wollte gerne eine gegenwärtige Frage nochmal stellen.
Ja.
Vielleicht zu dem Journalisten. Die Sicherheit Israels unter den jetzigen aktuellen Konfliktsituationen, die ist ja durch die Einkreisung von Iran, ist ja ein unglaublich problematisch. Weil alle Länder rundherum, bis einschließlich die Hamas, also den Bereich. Ägypten ist da außen vor. Können Sie etwas zu dieser Sicherheitslage sagen?
Also angesichts der Nachbarländer, feindlich gesinnten Nachbarländer, ja, wie ist die Sicherheitslage Israels aktuell?
Das ist wieder ein abendfüllendes Thema, ins Wort kurz bitte nicht. Ja? Also ich muss plakatieren, ich muss was kurz sagen und ich sage was von meiner Beurteilung her. Da gibt es selbstverständlich Riesendiskussionen. Ich weiß nicht, ob Ihnen aufgefallen ist, dass offensichtlich der gegenwärtige Ministerpräsident Benjamin Netanyahu zu unterschiedlichen Zeiten ganz unterschiedlich wettert. Das heißt, was er sagt, ist für mich für eine tatsächliche Beurteilung der Sicherheitslage sehr schwer verwendbar oder verwertbar, weil da eindeutig propagandistische Interessen liegen. Das heißt, als verhandelt wurde um den Iran-Deal unter Obama, da hat er gewettert wie wild. Und im Augenblick, wo der Iran-Deal abgeschlossen war, war Netanyahu eigenartig still. Was stimmt ist und was in letzter Zeit eine Sache war, aber das ist auch keine neue Sache, dass die Hisbollah im Libanon praktisch ein verlängerter Arm, das ist wie ein Bataillon oder wie eine Abteilung der iranischen Armee im Libanon. Und was Israel hat den arabischen Frühling um uns herum beobachtet, versucht einfach zu analysieren, was geht da vor sich. Und eine Sache jetzt gerade, weil durch das Eingreifen der Russen, durch das massive Eingreifen des Iran, das Assad-Regime überlebt hat, hat die Hisbollah, die auf der Seite von Assad gekämpft hat, mit überlebt und hofft jetzt natürlich daraus gestärkt hervorzugehen. Die Hisbollah hat soweit, wenn die Angaben stimmen, nochmal, ist immer die Frage, woher kommt es, ja? Und da taucht jetzt die Frage, auf welche Quellen hast du, ja? Die Quellen, die ich jetzt zitiere, das sind Sicherheitsexperten, wobei auch die manchmal hin und her gehen. Also der Mossad sagt uns, dass die Reichweite der Raketen vom Iran aus 2000 Kilometer sind und der BND, der eigentlich sehr eng mit dem Mossad zusammenarbeitet, der redet von 3000 Kilometern. Frage ich mich als Journalist, warum können die sich nicht einigen? Gibt's da keine, ja? Bis mir klar ist, der Mossad braucht 2000 Kilometer oder dem reichen 2000 Kilometer, um das seiner Regierung gegenüber erreichen zu können, was er braucht. Und der BND braucht 3000 Kilometer. Ja? Aber letztendlich schließe ich daraus, die wissen's wirklich nicht genau. Sonst würden sie mir beide sagen 2755 Kilometer oder so, ja? Oder wie auch immer. Aber die Zahl gibt's nicht. So, was wir wissen bei der Hisbollah ist, dass die mehr Raketen haben auf Israel gerichtet, als die gesamte NATO besitzt, wenn sie Amerika rausnehmen. Das ist ein Wahnsinnsarsenal. Und was Israel probiert hat oder versucht hat, Raketenlieferungen, vor allem von Mittel- und Langstreckenraketen, oder wenn sowas zu orten war, und das ist mittlerweile kein Geheimnis mehr, dann haben die sowas bombardiert in Syrien, in diesem ganzen Konflikt. Das wissen wir. So, Sie haben jetzt die allgemeine Sicherheitslage gefragt. Sehen Sie, ich glaube, dass, ich zitiere jetzt jemand, und ich sage Ihnen nicht, wer das war, aber es ist jemand, der eine Ahnung hat. Ich glaube, dass Israels sicherheitstechnisch, das jüdische Volk sicherheitstechnisch noch nie so gut dastand in seiner gesamten Geschichte wie heute.
Genau.
Ich habe, natürlich gibt es Herausforderungen, gibt es Probleme. Und der Iran ist eine Herausforderung, ist ein Problem. Aber sehen Sie, das viel größere Problem, wenn wir den Iran angucken, ist ein möglicher atomarer Rüstungswettlauf zwischen Iran und der sunnitischen arabischen Welt. Und das müssen Sie mal, das ist wieder so eine Sache, auf was konzentrieren wir uns. Der angeblich atomare Staat Israel war kein Anlass für die Türkei, für Ägypten, für Jordanien, für Saudi-Arabien zu sagen, wir brauchen auch Atomwaffen. Jetzt, seit es im Iran läuft, melden sich alle diese Staaten zu Wort und versuchen, also Abwehrraketen zu bekommen und Atomwaffen. Und da hat Israel vor allem deshalb eine Sorge, weil die Frage ist, wie werden Terrororganisationen, zum Beispiel die Hisbollah, aber auch andere Terrororganisationen, handeln können, wenn sie unter einem atomaren Schirm sind, wenn praktisch das im Hintergrund irgendwo schwebt. Ansonsten, wenn es rein darum geht, ob jetzt der Iran Israel mit Atomwaffen bombardiert, sehen Sie, wer heute Israel existenziell bedroht, der bedroht die Welt existenziell. Und wenn dort was knallen sollte, dann wird es Sie hier treffen. Das ist ein globales Problem, das ist kein Problem nur von Israel. Und dass Deutschland U-Boote an Israel liefert, hat nichts mit Wiedergutmachung zu tun, hat nichts mit Staatsressort Deutschland für Sicherheit des Staates Israel zu tun. Das sind nackte deutsche Eigeninteressen gegenüber dem Iran. Zum Beispiel aus dem Grund, weil wir nie sagen können, dass bei uns alle Optionen auf dem Tisch sind. Aber wir können unseren iranischen Freunden sagen, denkt doch mal an diesen bösen Bullterrier, der da in Jerusalem immer wieder bellt, ja, dass wir dem Bullterrier die Zähne geben und dann noch auf seinen Schwanz stehen, dass er knurrt. Verstehen Sie, das sind da, ich vermute da von den Dingen, die ich an der Hand habe, sehr viel hin und her geplänkelt. Jetzt nochmal, ich will das alles nicht bagatellisieren. Der Professor aus Amerika hat mir kürzlich gesagt, er kennt Leute, der ist Arzt gewesen, ja, der hat gesagt, ich kenne Leute, die schlafen nicht nachts. Leute, die eine Ahnung haben, was bei uns in der Welt passiert. Aber das Problem ist nicht Israel-Iran. Das Problem ist Nordkorea. Das Problem sind westliche Politiker, die eigenartig uninformiert ihr Maul aufreißen. Und das ist nicht nur der Herr Trump. Das ist auch der Herr Trump. Und der Herr Trump bereitet schlaflose Nächte. Ich hoffe, Sie haben mich nicht missverstanden. Ich habe nicht für den Herrn Trump geredet. Ich habe etwas gegen die undifferenzierte Sichtweise von hier gesagt. Aber die Mischung aus Naivität und Arroganz, die Nahostpolitik der Amerikaner so fatal hat werden lassen, dass heute Christen im Nahen Osten sagen, die Amerikaner sind die größten Christenverfolger, die wir jemals im Nahen Osten hatten. Diese Mischung von Arroganz und Naivität, die zeichnet auch noch andere maßgebliche Politiker dieser Welt aus.
Johannes, vielen Dank. Du hast hier ein Buch liegen, das du draußen anbietest. Weihnachten kommt bald. Sag doch zwei Sätze dazu.
Ja. Wo bin ich denn hier? Weihnachten kommt bald. Ich habe Ihnen ein Buch mitgebracht. Das sind kurze Artikel, kurze Editorials. Wer Lösungen sucht, wird die bei mir nicht finden. Ich denke, wir sind auf einem Weg in Richtung Lösung und in Richtung Lösung müssen wir besser analysieren. Das Buch kostet 10 Euro. Das sind kurze Stücke, mal was Theologisches, mal was Politisches. Das soll Sie ganz bewusst provozieren. Das soll Sie dazu bringen, weiter zu fragen, weiter zu denken. Und ich möchte noch mal eins ganz dick unterstreichen. Sie müssen nicht meiner Meinung sein. Ich ändere meine Meinung auch ab und zu. Ich lerne ständig Neues dazu. Und ich denke, so sollte es zwischen uns sein, dass wir offen miteinander auch kontrovers diskutieren. Und das soll das Buch ein Beitrag sein.
Herzlichen Dank. Ja.
Hast du dich?
Nee.